Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Letzte Woche hat Mattes uns von der Gnade Gottes erzählt, die über all unsere menschliche Gerechtigkeit hinausgeht und unfair scheint manchmal. Und immer wieder ist sie neu für uns da und steht für alle Menschen offen, egal was sie getan haben. Heute gibt es so etwas wie eine Fortsetzung zu diesem Thema, ein Beispiel quasi. Ich möchte mit euch auf eine Geschichte gucken und es ist eine tragische Geschichte. Es geht um Mord. Es geht um Eifersucht. Es geht um Schuld und Verdammung. Es geht um einen Menschen, der alles verliert und selbst schuld daran ist. Jemand, der so tief gefallen ist, dass bis heute man in Deutschland seinen Namen nicht tragen darf. Ich spreche von Kain, dem ältesten Sohn von Adam und Eva. Und ich behaupte, dass wir selbst in dieser Geschichte Hoffnung und die liebevolle Zuwendung Gottes finden können. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Wie immer, versteht meine Worte als Anregung. Man kann diesen Text auf vielfältige Weise lesen und ich kann euch nicht jeden einzelnen Aspekt darlegen. Außerdem ist es tatsächlich möglich, andere Meinungen zu haben als ich. Wenn das der Fall sein sollte, freue ich mich tatsächlich, irgendwann demnächst mal eure Meinung zu hören. In diesem Sinne, prüft alles, behaltet das Gute. Und noch ein Hinweis, wem das jetzt vertraut vorkommt, ich habe die Geschichte mal für Schwarzbrot aufgearbeitet und auch in der Gemeindefreizeit vor 2 Jahren mal einen Kurs darüber gehalten. Aber das ist jetzt lang genug her, dass man es, glaube ich, auch nochmal hören kann. Also keine Sorge. Also los geht's. Ich lese aus der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Das ist eine Übersetzung, die versucht, möglichst wortgenau zu sein. Die Namen habe ich allerdings unserem traditionellen Gebrauch angepasst. Der Mensch erkannte Eva, sein Weib. Sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Da sprach sie, Kainiti, erworben habe ich mit ihm einen Mann. Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Abel. Abel wurde ein Schafhirt. Kain wurde ein Diener des Ackers. Also kurze Erklärung, Adam, das heißt einfach Menschheit oder Mensch. Deswegen ist das hier so übersetzt. Eva, der Name heißt Leben. Menschheit und Leben zusammen schaffen was? Neue Menschen, neues Leben. Spannend, oder? Fast als hätte sich jemand bei dem Namen was gedacht. Also es werden 2 neue, lebendige Menschen geboren, Kain und Abel. Bei Kains Namen sind wir uns nicht sicher, was der bedeutet. Irgendwas im Bereich Schmied, Handwerker, Erschaffener? Vielleicht ist es auch das, was Eva da sagt, das seine Namensbedeutung wiedergibt. Erworben habe ich mit ihm, das ist Gott, einen Mann. Kain wird Diener des Ackers, ein Bauer. Er sät und er erntet. Er ist abhängig von dem Land, was er bebaut und vor allem von seiner eigenen Körperkraft. Je mehr er schafft, desto mehr wird er haben. Sein Bruder Abel, das bedeutet so viel wie Lufthauch, es ist ein Name, der ganz stark auf die Vergänglichkeit der Menschen hindeutet. Abel wird Schafhirt, ein Nomade. Abhängig davon, dass er findet, was er und seine Tiere brauchen. Kulturgeschichtlich haben wir hier die beiden Grundberufe der Menschheit. Und schon hier können wir den späteren Konflikt sehen, der die beiden Brüder entzweien wird. In der biblischen Bildsprache ist es so, dass der Hirte in seiner Wanderexistenz als ganz von Gott abhängig gedacht wird, während es für einen Bauern, den Diener des Ackers, nur allzu schnell möglich ist, aus den Augen zu verlieren, dass es nicht allein sein Tun ist, das die Pflanzen wachsen lässt. Nach dem Verlauf der Tage war es, Kain brachte von der Frucht des Ackers ihm eine Spende. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett. Er achtete auf Abel und seine Spende. Auf Kain und seine Spende achtete er nicht. Was haben wir denn hier? Ein Gott, der den einen Bruder grundlos bevorzugt vor dem anderen? Ich glaube nicht. Ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, was da genau steht. Kain brachte von der Frucht des Ackers ihm, also Gott, eine Spende. Also er nimmt von seiner Ernte und gibt das an Gott ab. Auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe. Jetzt muss man natürlich wissen, was es mit diesen Erstlingen auf sich hat. Die Erstlingsgaben, egal ob von Acker oder Vieh oder sonst irgendwas, gehören Gott. Laut dem Gesetzen der Tora. Sie sind zum Beispiel das Erste, was geerntet wird, das Erste, was geboren wird. Und damit wird die Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Derjenige, der opfert, sagt im Prinzip, dir Gott verdanke ich, was ich habe. Dir Gott gehört, was ich habe. Dir Gott vertraue ich, dass du mir noch genug geben wirst, dass ich dieses Erste nicht brauche, um zu überleben. Es ist ein Ausdruck einer absoluten Abhängigkeit und einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Das ist, was Abel bringt. Was Kain bringt, ist eine Spende. Wir wissen nicht, wie viel oder wenig, aber es scheint nicht die Erstlingsgabe zu sein. Und das sagt etwas grundsätzlich anderes aus. Nämlich nicht, Gott, ich vertraue dir und gebe dir, was dein ist, sondern ich habe mir hier was erarbeitet. Und weil ich genug habe, gebe ich jetzt Gott auch noch was ab. Den Unterschied merkt man, oder? Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme, muss ich echt schlucken und denke darüber nach, wie ich eigentlich mit dem umgehe, was mir geschenkt worden ist. Geld, Zeit, Fähigkeiten. Bin ich da eher wie Abel, der Gott das Erste bringt, was er bekommt und darauf vertraut, dass er trotzdem versorgt wird? Oder fahre ich mit meinen Geschenken eher so eine Kainsche Sicherheitspolitik? Und erst wenn ich weiß, dass ich genug habe, dann gebe ich netterweise auch noch was an Gott ab. Naja, nur mal so ein Gedanke am Rande, kann man mal drüber nachdenken. Jedenfalls, Gott findet Abels Spende gut, die von Kain nicht so. Hier steht, er achtet sie nicht, schaut nicht darauf. Das entflammte Kain sehr und sein Antlitz fiel. Kain wird also sauer und er schaut runter, weg von Gott. Ich habe früher mit Kindern gearbeitet und wenn die sauer werden und einen nicht mehr anschauen, dann weiß man, oh, jetzt ist was im Busch, egal was sie einem versprechen. Gott weiß das auch. Er merkt sofort, dass da was nicht stimmt. Und das zeigt uns auch, dass er, obwohl er die Spende von Kain jetzt nicht super fand, sich nicht von dem Menschen Kain abgewandt hat. Zwar lobt er nicht die halbherzige Spende, aber er versucht trotzdem, Kontakt zu seinem Menschen aufrechtzuerhalten. Er sprach zu Kain, warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist's nicht so? Meinst du Gutes? Trag's hoch. Meinst du nicht Gutes aber? Vom Einlass Sünde ein Lagerer. Nach dir seine Begier, du aber walte ihm ob. Mal etwas in verständlicheres Deutsch übertragen. Kain sagt Gott hier, du und ich, wir wissen beide, das mit der Spende, das war nix. Du brauchst dich da jetzt auch nicht drüber aufzuregen. Lern draus. Aber warum schaust du jetzt weg von mir? Warum versuchst du dein Gesicht zu verstecken? Wenn du was Gutes vorhättest, dann würdest du das nicht tun. Du weißt also, dass das, was du vorhast, mir nicht gefallen wird. Kain, egal wie sauer du gerade bist, lass dich davon nicht zu irgendwas hinreißen. Schau zu mir, rede mit mir. Aber Kain hört nicht auf Gott und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Kain sprach zu Abel, seinem Bruder. Aber dann war es, als sie auf dem Felde waren. Kain stand auf wie der Abel, seinem Bruder, und tötete ihn. Und so wird Kain zum ersten Mörder der biblischen Geschichte, dem Symbol der Gewalt, zu dem die Menschen fähig sind. Und Abel wird zu dem, was sein Name bekennt, dem Symbol der Vergänglichkeit der Menschen. Und warum? Aus Eifersucht. Weil Kain lieber in seinem Bruder und in Gott selbst Ungerechtigkeit sehen wollte, statt auf seine eigenen Fehler zu schauen und sich zu Gott zurückzubesinnen. Was für eine Tragik für alle Beteiligten. Abel ist tot. Kain hat Blut an seinen Händen. Gott muss das Ganze mit ansehen, den ganzen Schmerz aushalten, weil er Menschen wollte, die ihren eigenen Willen haben. Und das Problem? Das Problem ist immer noch da. Und jetzt um ein tausendfaches schlimmer. Es ist einfach so eine menschliche Geschichte. Wie oft habe ich schon aus Angst oder Neid oder verletztem Ehrgefühl oder was auch immer die Schuld bei irgendjemandem anderen gesucht? Gerade wenn ich an meine Kindheit, an meinen eigenen kleinen Bruder denke. Heute weiß ich, der ist auch nur ein Mensch, zugegeben ein ziemlich cooler Mensch, den ich sehr schätze, aber eben auch nur ein Mensch, so wie ich, und nicht schuld daran, wenn bei mir mal was nicht so lief, was bei ihm ohne Probleme geklappt hat. Und vor allem dann nicht, wenn ich eigentlich wusste, dass mein Minimalaufwand auch nicht dieselben Ergebnisse liefern konnte. Aber trotzdem, Neid, Eifersucht, das menschliche Bedürfnis, Schuld und Scham erstmal von uns selber wegzuprojizieren und jemanden anderen zu beschuldigen, wenn sich etwas unfair anfühlt oder wir etwas verbockt haben, das kenne ich gut, ihr vielleicht auch. Und es produziert so viel Leid und Streit in dieser Welt. Kain wollte doch auch nur, dass seine Spende von Gott angenommen wird. Und statt aus seinen Fehlern zu lernen, seine Haltung zu überdenken, hat er sich gegen seinen Bruder gewandt, der doch eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Wer weiß, wenn Kain gefragt hätte, hätte Abel ihm vielleicht sogar geholfen. Aber jetzt steht Kain da und hat alles nur noch schlimmer gemacht. Und Gott? Er sprach zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Ich behaupte, Gott gibt Kain hier noch eine Chance. Er weiß, was passiert ist, und trotzdem fragt er nach. Ich glaube, er versucht, Kain hier die Gelegenheit zu geben, sich ihm anzuvertrauen, um Hilfe zu bitten. Aber Kain nimmt das nicht an. Weiß ich doch nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Antwortet er, und ich höre das immer in so einem richtig patzigen Ton, der eigentlich mehr über Verzweiflung als über alles andere spricht. Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Geblüts deines Bruders schreit zu mir aus dem Acker. Im Blut ist in der biblischen Tradition die Seele. Und nun, verflucht seist du hinweg vom Acker, der seinen Mund aufmachte, das Geblüt deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bedienen willst, gibt er dir fortan seine Kraft. Schwank und schweifend musst du auf Erden sein. Gott schickt Kain weg von seinem Acker, seiner Lebensgrundlage, in ein nomadisches Leben. Wir erinnern uns, dass in der biblischen Bildsprache eine Wanderexistenz mit einer bewussten Abhängigkeit von Gott assoziiert wird. Und das war ja das ursprüngliche Problem. Kain hatte Gott aus den Augen verloren, hatte seine Abhängigkeit von Gott vergessen. Und vor diesem Hintergrund klingen Gottes Worte hier nicht wie eine Strafe, sondern wie eine neue Chance. Er hält Kain vor Augen, was passiert ist. Kain, du hast deinen Bruder getötet. Und dann schickt er ihn weg von dem, was der Ursprung des Problems war. Er schickt ihn auf Wanderschaft, schickt ihn dorthin, wo er nicht noch einmal denselben Fehler machen kann, wo er Gott wiederfindet. Kain sprach zu ihm, und das ist das erste Mal, dass Kain zu Gott spricht: Allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung. Da, du vertreibst mich heute vom Antlitz des Ackers. Vor deinem Antlitz muss ich mich bergen. Schwank und schweifend muss ich sein auf Erden, so muss es sein. All wer mich findet, tötet mich. Kain ist es, der die Verurteilung vornimmt. Kain ist es, der unter seiner Verfehlung leidet. Der meint, er muss sein Gesicht verbergen und sollte getötet werden. Gott sagt davon kein Wort. Er schützt Kain sogar. Er sprach zu ihm: So denn, all wer Kain tötet, siebenfach würde es geahndet. Und er legte Kain ein Zeichen an, das ihn unerschlagen lasse, all wer ihn fände. Ich finde diese Geschichte sehr bemerkenswert. Ich finde, sie zeigt etwas auf, was wir in der Bibel immer wiederholt finden. Die Menschen vergessen, dass sie abhängig von Gott sind, dass das, was sie haben, ihr Leben, ihre Zeit, die Luft, die sie atmen, etwas ist, was Gott geschaffen hat. Was Gott erhält, was Gott ihnen schenkt Und dann verlieren sie sich in Wut und Hass und Machtgier und Neid und richten sich und andere und die Welt zugrunde. Häufen so viel Schuld und Scham auf, dass sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Dass sie nicht mehr rauskommen aus dem Ganzen. Und dann ist da Gott, der sie immer wieder anspricht, immer wieder warnt, immer wieder Kommunikation versucht, immer wieder neue Wege auftut, um den Menschen neue Chancen zu geben. Alles aus seiner Gnade heraus. Und wir wissen, dass Kain seine Chance genutzt hat. Uns wird erzählt, dass er später östlich von Eden ein neues Zuhause findet, Vater wird, eine Stadt gründet. Wir erfahren, dass seine Nachkommen Besitzer von Zelt und Herde sind, dass der Vater aller Spieler auf Harfe und Flöte und Gitarre auf ihn zurückgeht. Und ebenso viele Handwerkskünstler. Ich finde, trotz all ihrer Tragik und all dem Versagen endet diese Geschichte auf einem hoffnungsvollen Ton. Mit einem Gott, der sich selbst in der schlimmsten Verfehlung nicht abwendet von seinem Menschen, obwohl es sich für den Menschen so anfühlt. Und das, diese Zuwendung Gottes, selbst wenn wir uns manchmal wie in Kains Fall auch sehr berechtigt verdammen, aber das ist es, was Jesus Leben und Tod und Auferstehung sichtbar und greifbar für uns macht. Egal, was schief geht, egal, was wir mit uns herumtragen, Gott wendet sich nicht ab. Er lobt auch nicht halbherzigen Gottesdienst und halbherzige Spende oder gar Fehler, aber er wendet sich nicht ab. In keinem Moment. Eins noch, er sprach zu Kain: Warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist es nicht so, meinst du Gutes, trag's hoch. Gott hat versucht, mit Kain in Kontakt zu treten, bevor es zu spät war. Wir machen alle Fehler. Wir alle verletzen in unserem Leben andere, uns selbst, oft unabsichtlich, manchmal auch absichtlich. Und ich glaube, auch mit uns versucht Gott in Kontakt zu treten, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, ein großer Schritt in Richtung Frieden, sowohl in uns als auch miteinander, ist es, wenn wir versuchen zu hören, bevor die Verletzung passiert. Ich würde gerne diese Predigt mit einem Gebet abschließen und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn ihr könnt. Herr, danke, dass du uns auch im Schlimmsten nicht verlässt. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst und unsere Herzen weit. Ich bitte dich, dass wir deine Warnungen beachten, dass wir unsere Fehler nicht auf andere abschieben, dass wir Frieden untereinander haben. Bitte erinnere uns immer wieder daran, dass du uns geschaffen und beschenkt hast und dass du es bist, der uns erhält. Amen.